Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Mailin, ich bin heute mit dem Auto da. Du auch, ne?
Ja, ich habe eine Fahrgemeinschaft gehabt. Mit wie vielen Personen saßt du in einem Auto?
Ja, mit mir. Aber ich habe wieder einen Vorteil von einem Elektroauto festgestellt. Wenn man morgens einsteigt, ist schon alles warm. Also man muss den nicht warm laufen lassen. Das war eingestellt irgendwie 10 Minuten, bevor ich losfahre, soll er sich schon mal aufwärmen, dass ich komme. Also Elektroauto, ich werde immer mehr zum Fan von E-Autos.
Ja, ich wurde auch mit dem E-Auto abgeholt. Ich konnte das auch genießen, es war auch warm.
Aber wir wollen natürlich 2026 weiter Radfahren, oder?
Ja, wenn der Schnee endlich mal weg ist.
Also das Räumen hier, das ist nur so semi-gut. Ich bin gestern schon mit dem Lot gestürzt. Also jetzt nicht schlimm, aber Fahren ist wirklich eher so, nur so halb gut.
Ja, also ich verzichte aktuell komplett aufs Fahrradfahren. Ich mache alles mit meinen Füßen, mit dem Zug und ärgere mich in Wolf und hoffe, dass der Schnee bald weg ist.
Ich bin auch ein bisschen gelaufen. Ich bin auch schon einmal zur Arbeit gelaufen, aber heute wollte ich noch ein bisschen was mitnehmen und wollte auch den Komfort genießen, im Warm zu fahren. Nee, aber also Fahrrad war mir auch zu unsicher. Die Straßen, die ich fahre, sind alle nur so halb geräumt, und dann, wenn da so Schneebrücken sind, dann ist die Gefahr, dass das Rad wegrutscht, schon ganz schön groß. Und jetzt Spikes aufzuziehen, ich weiß nicht genau, ich glaube, das bleibt nur noch ein paar Tage liegen. Bis ich die Spikes drauf habe, ist der Schnee wahrscheinlich weg.
Ja, also höre ich das da richtig raus? Das Fahrrad ist kein Teil der Lösung?
Das Fahrrad mit Spikes ist ein Teil der Lösung, ganz sicher. Vielleicht bin ich einfach nur zu faul oder suche eine Ausrede, die Spikes nicht zu montieren. Ich weiß auch gar nicht genau. Ich habe also ganz sicher keinen 20-Zoll-Spike-Reifen für mein Vorderrad am Load, aber für hinten müsste ich sogar da noch einen haben. Also wenn du sagst, mir ist es egal, ich fahre auch bei Eis und Schnee, dann ist unsere oder meine Empfehlung auf jeden Fall für dich: Mach dir Spikes drauf, das ist wirklich ein Gamechanger. Also damit fährt man echt sicher. Ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren, als wir lange Schnee hatten und Schnee und Eis, dass ich die Spikes-Bereifung drauf hatte und die Autos langsam fuhren. Ich konnte links und rechts an denen vorbeischießen, weil es wirklich sicheres Fahren war.
Ja, Wahnsinn. Vielleicht würde ich mich das dann auch nochmal wieder trauen. Aber das ist wirklich so, wenn du einmal so, wir haben ja schon mal über das Thema Coaching gesprochen, wenn du einmal irgendwie so einen Sturz hattest, der dich so triggert, der ist irgendwie so tief im Gedächtnis drin, dass ich seitdem, jetzt irgendwie seit 2 Jahren, nicht mehr bei Glätte und Schnee aufs Fahrrad steige.
Ja, da sagst du natürlich was. Bike Venture, sag ich mal. Wir haben ja Kerstin Kögler da, die ist ja Fahrtechniktrainerin und Fahrtechnik-Coach. Also die kann dir wirksame Methoden erzählen, wie man diesen Angstmoment oder diese Blockade wieder wegkriegt. Das ist einer ihrer Schwerpunkte. Die ist beim Bike Venture da und kann von dir gebucht werden. Bike Venture läuft ja noch bis zum 31. Januar, glaube ich, Early-Bird-Buchung, ne?
Ja, genau. Also ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um den vergünstigten Tarif zu buchen. Danach wird es 50 bis 70 Euro teurer. Und ich glaube, das lohnt sich. Also vielleicht werde ich tatsächlich auch mal ins Coaching bei Kerstin gehen. Also ich glaube, das könnte helfen.
Und dann kannst du wieder im Winterrad fahren.
Ja.
Also da seht ihr ja schon, wenn du dir jetzt was vorgenommen hast für dieses Jahr, du brauchst fürs Bike Venture tatsächlich kein Training, weil da kannst du mit jeder Kondition hingehen, wie du willst. Das sind kurze Touren, jeder kann das schaffen. Das Tempo ist immer so angepasst, dass jeder fahren kann. Du kannst Rennrad fahren, du kannst Gravelbike fahren, du kannst E-Bike fahren, Mountainbike, E-Mountainbike, also alles wird angeboten. Wir haben auch nochmal eine Anfrage gekriegt, muss ich ein eigenes Fahrrad mitnehmen? Nein, musst du nicht. Wir haben auch Räder zum Ausprobieren da. Das Problem ist nur, dass manchmal nicht so viele da sind, dass jeder immer ein Fahrrad bekommt. Also wenn du dir ein eigenes Fahrrad mitbringst, dann bist du sicher, dass du immer fahren kannst. Aber ja, es soll auch ein Test-Event sein. Du sollst auch neue Räder testen können. Du wirst Räder von Simplon, von Riese Müller und von Stevens testen können. Das in jedem Fall. Und von daher, unsere Empfehlung ist, für dieses Event ein eigenes Fahrrad mitnehmen. Aber wir haben Räder da.
Genau.
Ja, also das auf dem Bike Venture sind ja dann die ganz neuen Modelle da. Und ich glaube, was du nicht erwarten sollst, ist das irgendwie brandneue Wow-Fahrrad. Also irgendwie mit, da ist noch ein neuer Rahmen, ist noch leichter, noch dies und das. Ich glaube, was wirklich neu ist, ist mehr, also in 2026, was dich auf dem Fahrradmarkt erwartet. Bei den E-Bikes ist auf jeden Fall mehr connected, mehr Zusammenarbeit, ABS, mehr Sicherheitsfeatures. Also ein Fahrrad mehr so denken, wie man das vom Auto kennt. Also alles integriert, mehr Sicherheit, mehr Fahrassistenz. Also ich nenne es mal Fahrassistenz sogar.
Ja, also vom Spaßgefährt zum richtig erwachsenen Mobilitätsobjekt.
Ja, auf jeden Fall. Also ob das dann hilft, bei so winterlichen Bedingungen zu fahren, das will ich noch bezweifeln. Aber ein ABS zum Beispiel würde natürlich auch bei Glatteis oder bei glatter Straße deutlich helfen, dass du noch sicherer und besser bremsen kannst, ohne dass du wegrutscht.
Was ist denn da überhaupt ABS? Kennen viele vielleicht vom Auto? Ist das das Gleiche beim Fahrrad?
Im Prinzip ist es das Gleiche. Also ein ganz großer Vorteil ist natürlich, dass das Vorderrad lenkbar bleibt, während du bremst, weil das niemals blockiert. Und der zweite ganz große Vorteil, das finde ich eigentlich für ganz viele Nutzer, habe ich das schon gehört, ist fast noch ein bisschen wichtiger. Die neuen Bremsen sind ja sehr, sehr kräftig. Also alles, was du an neuen Bremsen hast, ist sehr, sehr kräftig. Und wenn du nicht ein super geübter Bremser bist, kann es durchaus passieren, dass du dich vorwärts überschlägst beim Bremsen. Das ist ja auch schon öfter vorkommen. Es gibt viele Leute, die einfach Angst davor haben, für diesem Überschlagsgefühl. Oder das kann natürlich mit ABS nicht passieren, weil eben die Bremse dann dementsprechend löst. Anti-Blockiersystem, das blockiert das Vorderrad ja nicht. Und das bringt natürlich schon ganz viel Sicherheit. Du kannst einfach in die Bremse reinlangen und so doll bremsen, wie du willst. Und die Bremskraft wird dann auf das perfekte Maß reguliert.
Aber das reagiert dann erst, wenn ich doll reinbremse. Also wenn ich jetzt an Glatteis oder Schnee denke, da bin ich ja eher langsam unterwegs und sehr zaghaft mit meinen Bremsen.
Genau, also das ist ja eben das Problem, wenn du zum Beispiel auf leichten Schotter oder ein bisschen Sand auf der Straße hast, dann ziehst du nur zaghaft an der Bremse vielleicht. Und vielleicht ist das schon zu stark. Und dann kommt ja die Rückmeldung vom ABS, also voll elektronisches ABS, dann kommt die Rückmeldung, Vorderrad dreht sich nicht mehr, Bremse lösen. Also das funktioniert in Millisekunden, besser als du das selbst am Bremshebel steuern könntest, funktioniert das dann und dann löst die Bremse wieder. Also du kannst auch da voll reinlangen, aber selbst wenn du nur ein bisschen, also jetzt bei Glatteis würdest du die Bremse ja nur ein bisschen streicheln und dann würde das Vorderrad blockieren, dann würde es das schon wieder freigeben.
Okay, das heißt, der Trend geht total zur Intelligenz, dass mein Fahrrad intelligenter ist, als ich an Reaktionsvermögen einsetzen könnte und das zieht sich dann so durchs neue Jahr.
Das ist eine Sache, die in 2026 mit Sicherheit viel, viel stärker kommt. Die Frage ist natürlich, macht uns das zu schlechteren Fahrern? Also habe ich die ganzen Assistenzsysteme und werde dann ein schlechterer Fahrer oder kann ein schlechterer Fahrer sein? Werden schlechtere Radfahrer jetzt dazu verleitet, schneller zu fahren? Oder ist das vielleicht eher, dass die Einstiegshürde runtergeht? Was meinst du?
Boah, ich sehe das eigentlich eher optimistisch, weil ich glaube, beim Auto haben wir das ja schon lange durch irgendwelche Fahrassistenten, die eingesetzt werden. Da könnte man jetzt auch darüber diskutieren, ob dann überhaupt noch ein Führerschein notwendig ist, wenn mein Auto schon alles kann. Aber ich glaube, das ist eher die Einstiegshürde, die geringer ist und uns zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr verleitet. Weil ich glaube, dass ja viele Menschen in einigen Lebenssituationen vielleicht gar nicht mehr her über das Gefährt sind, ob es jetzt das Fahrrad ist oder andere Mobilitätsmittel. Und so macht es das vielleicht wieder möglich, am Verkehr teilzunehmen oder auch Rad zu fahren und dabei sicher zu fahren.
Ja, wohl ich dann vielleicht ganze Automatikschaltung, die Automatikschaltung ist ja auch so ein Assistenzsystem, wo ich sage, haben wir öfter verkauft und dann kommen die Kunden und sagen, ja, ach, das ist doch total doof, da muss ich immer an der Ampel, fahre ich los, dann habe ich so einen leichten Gang, wo ich dann sage, ja, das soll ja auch so. Manchmal ist das dann, ist das Assistenzsystem weiter, als die Fahrer sind. Und ich stelle mir die Frage, ist das, also werden die Assistenzsysteme von den Leuten wirklich gekauft, die neu einsteigen? Ich habe bisher immer das Gefühl, ABS, Automatikschaltung und solche Sachen, das kaufen sich die schon gut und lange Rad fahren. Die Freaks.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich kann mir auch gut fürs kommende Jahr oder für die Zukunft vorstellen, dass eben unsere Verpflichtung auch als Fahrradfachhandel oder diejenigen, die halt eben Mobilitätslösungen bieten, dafür verantwortlich sind, die Leute mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich führe dich jetzt an die neue Technik ran. Also gerade eben auch die Leute, die damit vielleicht noch nicht Kontakt hatten oder Angst vor dieser neuen Technik haben oder auch vor E-Bikes im Allgemeinen vielleicht, eben in Sachen Fahrtechniktraining oder dergleichen, einfach so ein bisschen mehr die Leute an die Hand nehmen, dass es die Technik so funktioniert und so profitierst du davon.
Ja, also vielleicht hast du recht und das ist genau das, worauf eingehen sollten, die richtige Akkugröße für die Leute wählen, das ist meistens nicht der allergrößte Akku. Und das Geld, was da gespart worden ist, kann man vielleicht viel besser in ABS oder in Automatik einsetzen und investieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt weiß ich, dass du vorm Radio, hätte ich beinahe gesagt, vorm Podcast sitzt und denkst, oh, noch mehr Technik, oh, was muss ich jetzt noch alles lernen und was muss ich noch alles machen? Wir haben auch festgestellt, dass viele unserer Kunden schon in den bestehenden Techniken einfach nicht wirklich fit sind oder sich auch gar keine Lust haben, damit zu beschäftigen. Was können wir denn da machen in diese Richtung?
Ich glaube, wir können einfach zeigen, was das Potenzial ist und die da ein bisschen näher heranführen. Weil ich meine, ich kenne das auch selber. Dann bekommst du einen neuen Geschirrspüler, kriegst eine riesen Anleitung, wie du das mit deinem Handy verbindest. Und ich habe gar keinen Bock mehr, so einen fetten Katalog durchzulesen. Ich versuche das dann einfach mir selber beizubringen. Und dann vergisst du natürlich die Hälfte der Funktion, weißt gar nicht, hast du jetzt eigentlich an alles gedacht. Und ich glaube, so funktioniert das mit der Flow-App von Bosch zum Beispiel auch oder mit den ganzen Konnektivitäten, die so ein E-Bike mittlerweile bietet.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Eigentlich will man ja fahren. Ne? Ich kenne das auch vom Rennradfahren und dann hast du ein Wattmesssystem drin und dann hast du eine elektrische Schaltung, dann willst du das eigentlich mit deinem Garmin verbinden. Dann verbindet sich das nicht sofort, aber du willst ja eigentlich los. Die erste Tour steht an, du hast die Radklamotten schon an. Hast du es vorher schon alles gemacht oder nicht? Und dann muss man ganz ehrlich sagen, beim Fahrradhändler die Einweisung, wie du dein Garmin mit deinem Handy koppelst, wie du das Garmin mit dem Fahrrad koppelst, wie du die Schaltung koppelst und. Dafür ist einfach die Zeit nicht im normalen Übergabegespräch. Das ist einfach zu aufwendig. Dann würden ja viele Übergabegespräche wirklich stundenlang dauern. Dann sind die Handykontaktdaten, also die Daten nicht da von dem Handy. Dann muss man da wieder rein. Ich glaube, das ist auch nicht das, was wir leisten können. Aber wir können das natürlich als Service und als Lehrgang anbieten.
Genau, und das haben wir jetzt, starten wir jetzt diesen Monat, also wenn du den Podcast hörst, ist es gestern gewesen, haben wir die erste Komoot-Schulung zum Beispiel gemacht. Das hat jetzt nichts direkt mit der Fahrradsoftware zu tun, die du bei deinem Neurad hast, aber natürlich als Anwendung für dich, für die Routenplanung und auch vielleicht zum Verbinden mit deinem E-Bike total wichtig ist. Und was Thorsten schon gesagt hat, auf solche Schulungsreihen, sag ich mal, kann man aufbauen im nächsten Jahr.
Ja, wir werden einiges anbieten, also gebe auf unsere Eventseite, da stehen schon ein paar drin, wir werden das noch erweitern. Da werden natürlich auch wieder die beliebten und bewährten Schulungen zum Fahrräder selber reparieren, Pannenservice unterwegs, wie helfe ich mir aus einer schwierigen Situation, das werden wir wieder anbieten, aber wir werden auch ein paar Sachen für Bosch Flow App anbieten, wir werden noch Komoot, wir werden noch Garmin Schulungen, OpenStreetMap, also da wird es einiges geben, was wir anbieten und guck einfach mal auf die Eventseite und guck dir mal an, was für dich interessant ist. Das sind immer schöne Abende bei uns in der Cycle Lounge. Es gibt was zu trinken, es wird ein bisschen was erzählt, du kannst Leute kennenlernen und auf jeden Fall auch ein paar interessante Sachen lernen.
Genau, da sind jetzt nicht nur Schulungen bei, da sind ja auch die ganzen Community Rides bei. Also wenn du dir zum Beispiel als Jahresziel gesetzt hast, dass du mehr aufs Rad steigen möchtest, dass du mehr mit Leuten unterwegs sein möchtest, dann ist vielleicht auch da das richtige Event für dich bei.
Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja gesagt, Ziele auch für 2026. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant, wenn du sagst, wir haben unsere Community Rides. Wir haben ja zum Beispiel immer Mittwochabend hier ein Treffen. Wenn man da jetzt jedes Mal hingehen würde, dann sind das ja 50 Treffen oder sogar 52. Dann hätte ich ja schon 50 Radfahrten für 2026 im Sack, ne?
Ja, genau.
Und wenn ich mir vornehme, 100 zu machen, dann brauche ich nur noch einmal die Woche fahren. Und mittwochs.
Ich meine, das ist ja total easy. Also einmal die Woche noch zusätzlich zu meinen Verpflichtungen in Anführungsstrichen. Also wenn ich mir diese freiwillige Verpflichtung setze und sage, ich mache da jetzt mittwochs mit, dann habe ich einen verbindlichen Termin. Das fällt einem dann immer leichter, dahin zu fahren. Und dann ist es nur noch ein Tag mehr, den ich mir vornehmen muss, wenn ich 100 Tage fahren will.
Genau, wie kommen wir jetzt auf die 100 Tage? Wir haben ja auch in den letzten Jahren oft davon erzählt, wie viele Kilometer nimmt man sich vor? Sind es 12.000, sind es 10.000, sind es 6.000 oder was auch immer du dir als persönliches Ziel gesetzt hast, 1.500 Kilometer, was auch immer. Jetzt gehen wir mal weg von den Kilometern. Wir haben jetzt gerade mal gesagt, also vielleicht macht man einfach mal eine Challenge, 100 Mal im Jahr Radfahren, also 100 Radfahrten. Also das muss jetzt gar nicht eine große Tour sein, 40 Kilometer oder 60 oder 100, sondern vielleicht einfach nimmst du dir auch 100 Pendelfahrten vor, die du normalerweise mit dem Auto machen würdest und ersetzt 100 Pendelfahrten durch 100 Fahrradfahrten.
Das finde ich total das charmante Ziel, weil ich finde, das nimmt so ein bisschen den Druck. Also ich finde ja so eine Zahl von 5.000, 10.000 Radkilometern im Jahr, das ist immer so eine wahnsinnig große Zahl, die ich irgendwie nicht so richtig, gerade wenn ich anfange, nicht so richtig messen oder messen schon, aber in Relation setzen kann. Also ich habe kein Gefühl dafür, wie viel das wirklich ist. Es klingt wahnsinnig viel und dann mich selber einzuschätzen, ist das realistisch? Also ich glaube, das beobachtet man ja auch immer, wenn man im Januar ins Fitnessstudio geht. Die Leute melden sich an, nehmen sich vor, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen, übernehmen sich total, haben dann keinen Bock mehr und hören wieder auf. Und ich finde gerade sowas, einfach zu sagen, 100 oder 50 Fahrten im Jahr mit dem Fahrrad zu machen oder zu sagen, einmal im Monat ersetze ich das Auto durchs Fahrrad. Man kann sich die Ziele ja klein setzen, dadurch kleine Routinen schaffen und immer mehr Spaß daran finden.
Ja, da gibt es noch ein anderes Ziel, ist so eine Monatskette könnte man aufbauen. Jeden Monat zum Beispiel viermal Radfahren. Dann habe ich eine kleine Zahl, vier, also die ich dann im Januar erreichen muss, im Februar und im März. Und dann bin ich ja schon im Flow quasi. Dann habe ich ja schon 3 Monate erreicht. Und wenn ich mir vornehme, 12 Monate jeweils, in jedem Monat 4 Radfahrten zu machen, Pendelfahrten oder 4 Fahrten zur Arbeit, das ist eine pro Woche. Also mach die Ziele ruhig so ein bisschen erlebbar, spürbar und nicht so groß. Und 4 Fahrten im Monat ist vielleicht auch eine Möglichkeit, da dichter ranzukommen.
Ja, und irgendwann wird es ganz normal, dass du zum Fahrrad greifst und nicht zum Auto. Ich hatte dir das vorhin schon erzählt. Ich hatte letztens ein Auto leihweise und da hat es gefroren. Und ich habe gedacht, ich benutze diesen, in Anführungsstrichen, Luxus mal und fahre mit dem Auto zum Bäcker, um Brötchen zu holen. Und das war vereist. Dann bin ich wieder hochgegangen, habe meine Jacke geholt und bin aufs Rad gestiegen, weil ich dachte, nee.
Also, bevor du das freikratzt, hast du gedacht, fährst du dann lieber ein Fahrrad, ja. Das denke ich auch oft. Also Eis oder Frost ist ja nicht das, was mich vom Fahrradfahren abhält, jetzt außer dieser Schnee gerade. Aber das denke ich auch immer, wenn die dann am Straßenrand stehen und noch kratzen, da bin ich ja schon längst bei der Arbeit.
Ja.
Also von daher, ne, Fahrrad ist eigentlich auch gerade bei Eis totaler Luxus.
Ja, das ist so. Und da habe ich mich auch wieder selber geärgert. Ich dachte nur so, wie blöd kannst du denn diesen Gedanken überhaupt gefasst haben, da ins Auto steigen zu wollen? Also völlig absurd.
Wie geht's denn überhaupt mit dem Fahrrad weiter 2026, Marlene? Fahrradverkehr, was treibt der Radverkehr? Was passiert denn da im nächsten Jahr? Geht's überhaupt vorwärts?
Och, wenn ich das jetzt schon wüsste, ne? Also ich hoffe ja, dass er vorwärts geht, weil ich finde, das macht ja auch viel mit der eigenen Motivation, wenn man sieht, dass es irgendwie Fortschritte macht. Ich habe viele Wünsche, also gerade dadurch, dass ich auf dem Land wohne, sehe ich noch extrem viel Potenzial zur Verbesserung. Aber ich sehe auch, dass es halt schon in einigen Städten, wir haben ja schon mal über Hamburg gesprochen, auch schon viel passiert.
Ja, es passiert viel. Ich nenne noch mal eine Zahl, die fand ich jetzt beeindruckend. 118 Millionen Fahrradkilometer pro Tag.
Also kannst du mir das in Fußballfeldern irgendwie greifbarer machen?
Naja, 80 Millionen Einwohner, da weißt du schon, das ist, jeder muss mehr als 1 Kilometer fahren im Schnitt. Mhm. Wenn jeder zweite fährt, musst du schon irgendwie fast 3 Kilometer fahren. Es fährt nur jeder Zehnte, das heißt also, da die müssen also 11% fahren, ist der Radverkehrsanteil. Da muss schon ganz schön ordentlich gestrampelt werden. Also da kommen auch ordentlich viele Kilometer bei einigen Leuten zusammen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und trotzdem ist natürlich ein Radverkehrsanteil von 11% nicht befriedigend. Also wir haben in Cuxhaven deutlich höheren und in vielen Orten gibt es höhere Radverkehrsanteile. Aber 11% ist der Schnitt. Das heißt, es gibt halt eben auch viele Regionen mit deutlich weniger Radverkehr. Und ich glaube, hier ist jetzt auch in 26 der Trend eindeutig zu sehen, die Trennung zwischen Stadt und Land wird immer viel größer. Also in der Stadt wird viel für den Radverkehr getan. Man sieht es auch. Man sieht die Projekte, man sieht die neuen Fahrradstraßen, man sieht die Abstellanlagen und alles, was so für Radfahrende getan wird. Und auf dem Land sieht man nichts. Da kommst du ja her. Bei dir ist auch, also wenn du losfährst, ja, also du kannst ja da auf der Straße fahren, weil da nicht so viel Verkehr ist, aber richtig so für Radverkehr gedacht ist das nicht. Also gerade wenn du bei dir losfährst, der Kreisel am Nordholz da bei den Marinefliegern, wenn ich aus Richtung Vanhöden komme, dann fahre ich auf dem Radweg, der relativ gut ausgebaut ist und der führt mich dann, wenn ich Richtung zu dir fahren will, gar nicht weiter. Also
das, da erinnere ich immer an das Lied von Böhmermann. Warum hört der Radweg hier einfach auf?
Der hört ja gar nicht auf, der geht in die falsche Richtung weiter. Also ich kann Also, wenn ich von Van Höden Richtung zu dir fahre, dann kann ich gar nicht geradeaus weiterfahren. Das sind so Sachen, wo ich denke, ah, es ist völlig verrückt. Da sind ja Radwege gebaut worden und dann ist das nicht, also dann ist das gar nicht, nicht dran gedacht worden, dass man vielleicht auch geradeaus fahren will. Also völlig irre. Und solche Sachen sind auf dem Land schon öfter zu beobachten, finde ich. Es stehen 600 Millionen Euro zur Verfügung im Haushalt für das Jahr 2026. Aber ich vermute erstens, es wird einen großen Streit um die Töpfe geben. Und zweitens, sie werden wahrscheinlich gar nicht zu Ende aufgebraucht werden.
Ja, also ich glaube auch. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass die Kompetenzen auf dem Land vielleicht in den Kommunen oder Verwaltungen einfach nicht vorhanden sind, weshalb sie vielleicht die Töpfe auch nicht in Anspruch nehmen. Und in den Städten ist es vielleicht eben noch ein bisschen anders, dass da das Personal da ist und die dann halt auch eben das, die Chance nutzen. Ich fände ja so eine Regelung total cool zu sagen, dass, also es gibt bei einigen Radsportveranstaltungen zum Beispiel eine Regelung, dass die ersten 10% der Plätze reserviert sind für Frauen. Also Frauen haben zuerst das Recht, sich anzumelden, dann die Männer. Ich finde, jetzt könnte man sowas machen wie, die Töpfe sind erst freigegeben fürs Land und dann für die Stadt.
Ja, das ist natürlich, du hast recht, also das wäre eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite wird in den Städten natürlich viel mehr Rad gefahren und da haben die auch mehr Geld verdient und die zahlen auch mehr ein. Und wir müssen trotzdem natürlich sehen, dass die Mobilität auf dem Land dann genauso gut ist wie in der Stadt. Gerade das mit dem Rad macht das natürlich total Sinn. Also irgendeine Regelung muss es geben, aber vielleicht ist es auch das, was du gesagt hast, vielleicht sind auch gerade die Verkehrspläne auf dem Land eher konservativer als die in der Stadt.
Ja, also das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Also mit Sicherheit gibt es da auch Ausnahmen. Mit Sicherheit hat man auch auf dem Land vielleicht innovativ denkende Menschen, die sagen, okay, das Land ist der Ort, wo Familien sich sicher fühlen sollen zum Beispiel. Dann möchte ich auch eine sichere Infrastruktur schaffen. Aber ja, es ist halt bei uns auf dem Land immer noch gang und gäbe, dass mindestens zwei Autos vor jedem Haus stehen.
Ja, man kommt da ja auch nicht anders weg. Das sagen sich die Leute zumindestens. Das sagen, also immer die Frage, was man sich dann so einredet. Und aber wir haben ja schon einen Tipp gegeben, wie es gehen könnte. Wenn du 100 Pendelfahrten machst, wenn du vielleicht auch auf dem Land lebst, dann kommt vielleicht auch die Gewöhnung, die Routine rein, dass du sagst, ja Mensch, eigentlich ist das ganz cool und eigentlich ist es sogar mindestens genauso bequem, vielleicht sogar bequemer, als wenn ich mit dem Auto fahre. Also unsere Empfehlung war ja, einfach solche Ziele sich vorzunehmen und gar nicht die Motivation in den Mittelpunkt zu stellen, die Motivation Rad zu fahren, sondern dir diese Routine zu designen und durch dieses Design einfach aufs Fahrrad zu kommen.
Ja.
Also am liebsten würde ich ja nicht nur den Ausblick für 2026, ich würde ja vielleicht nochmal so die nächsten 5-10 Jahre ins Visier nehmen. Wollen wir da nochmal eine Prognose wagen?
Boah, das können wir gerne machen, aber ich muss sagen, mir persönlich fällt das wirklich schwer, so weit in die Zukunft zu gucken, weil sich in den letzten Jahren schon so viel verändert hat in sämtliche Richtungen. Aber wenn du das möchtest, dann bin ich gespannt auf deine Prognose für 15 Jahre.
Aber du hast ja gerade sogar nochmal wieder gemeckert, hast gesagt, es ist eigentlich sogar schlechter geworden in den letzten Jahren, ne? Also gerade so Schneeräumen.
Ach ja, also ich kann mich noch erinnern und wenn du schon lange mithörst, dann kannst du dich vielleicht auch erinnern, als ich Richtung Cuxhaven gezogen bin und so der erste oder zweite Winter. Da bin ich mit dem Rad gefahren und ich war so höchst begeistert, dass der Radweg vor den Autostraßen geräumt wurde. Also ich war die Erste, die sozusagen ihren Arbeitsweg antreten konnte, weil auf der Straße noch nichts geräumt war, aber mein Radweg war frei. Ich dachte, geil, das ist die richtige Richtung, wir bewegen uns vorwärts. Jetzt am Wochenende wurde der Radweg bis zum Ortsausgangsschild Nordholz geräumt. Der Berg wurde auf dem Radweg liegen gelassen, weil ab da war ja zuständig für die Räumung.
Ja, und das ist, ich glaube, das würde ich gar nicht als Rückschritt sehen. Da ist einfach nur ein jemand, der Schnee geräumt hat, der einfach total doof ist und dann Hügel auf dem Radweg lässt. Das ist ja wirklich schon, da fehlen einem ja die Worte. Es ist auch, glaube ich, nicht so, dass man sagen kann, du hast nur bis dahin Verantwortung, sondern natürlich muss ich den Haufen doch beiseite schieben. Das ist auch gar keine Frage. Aber ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Wir haben ja, haben wir darüber berichtet, hier die versuchsweise Fahrradstraße direkt vor der Tür. Und die ist bis heute, und es liegt ja schon ein paar Tage Schnee, völlig unfahrbar für Radfahrende, weil die gar nicht geräumt ist und es so eine halb festgefahrene Schnee- und Eisdecke ist. Also da kann gar kein Radfahrer fahren. Da fahren nur noch Autos. Und das ist genau das, was eigentlich nicht passieren darf. So diese Fahrradverbindungen, die müssen wirklich als erstes schnee- und eisfrei sein.
Genau, und ich habe das Gefühl, dass wir uns da einfach wieder zurückentwickeln. Vielleicht war das auch Zufall, dass es in dem einen Jahr geklappt hat. Ich weiß es nicht, aber jetzt aktuell klappt es halt so gar nicht. Und wenn du schon sagst, dass diese Hauptverkehrsachsen, die ja als Fahrradstraßen deklariert sind, nicht geräumt werden und wir als Radfahrer auf Fußgänger, also auf Fußwege ausweichen und uns irgendwie arrangieren und versuchen, da nett miteinander umzugehen, um uns nicht zu gefährden, das ist auch nicht die Lösung.
Also das haben wir aber auch festgestellt, jetzt Radfahren auf Fußwegen, die Fußgänger gehen mal eben beiseite, jeder hat da Verständnis für, dass das der einzige Weg ist, wo man langfahren kann. Oder wenn die Straße frei ist, dass man auf der Straße fährt, und auch die Autofahrer sind ein wenig rücksichtsvoller als normal.
Ja.
Also, aber die Prognose will ich jetzt trotzdem nochmal wagen. Ich habe ja, beschäftige mich schon ein bisschen damit, was in Zukunft passiert, und in aller Munde ist ja KI und was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht und in welchen Bereichen KI Einsatz findet. Und ich glaube tatsächlich immer noch an das autonome Fahren. Ich glaube auch, dass das jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren tatsächlich flächendeckend kommt, das autonome Fahren. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, was hat das denn mit Radfahren zu tun? Also wir haben ja vorhin über Assistenzsysteme gesprochen, wir werden ja kein autonomes Fahrradfahren haben oder kriegen. Das glaube ich auch nicht, es macht auch gar keinen Sinn, aber wenn die Autos autonom fahren, zumindest in der Stadt, dann gehe ich davon aus, dass wir flächendeckend in der Stadt Tempo 30 haben. Und wenn du jetzt sagst, ja, Tempo 30 in der Stadt, das ist total langweilig und total langsam, das glaube ich auch, dass das sich langsam anfühlt und auch langsam ist. Und dass die Leute dann sich einfach fahren lassen und während die im Auto fahren eben andere Sachen machen. Also E-Mails checken, Videos gucken, Videokonferenzen machen. Da wird sich ganz viel Zeit im Auto wegbewegen von ich lenke ein Auto hin zu ich fahre nur noch mit. Und ich glaube, dass in den Städten dann natürlich auch was passiert. Denn wenn die Autos autonom fahren, dann sind Fahrradfahrer ja als wichtige Verkehrsteilnehmer und Menschen einprogrammiert. Dann gibt es kein, ich überhole noch mal eben oder ich fahre da eng dran vorbei, weil das wird das autonome Fahren einfach nicht zulassen. Und deswegen glaube ich, dass man, wenn man sich frei und schnell in der Stadt bewegen will, das Fahrrad dann das Verkehrsmittel schlechthin ist.
Ich finde deine Vision sehr ansprechend und ich mache jetzt mal den Bad Cop auf. Weil 5 bis 15 Jahre finde ich schon eine krasse Hausnummer. Also wenn ich darüber nachdenke, solange es noch Autos gibt, die manuell von einem Menschen betrieben werden, kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Entweder man macht eine flächendeckende Pflicht, dass autonomes Fahren vorausgesetzt wird. Das wiederum kann sich, glaube ich, nicht jeder leisten. Und solange wir in Zeiten leben, wo es Systeme gibt wie Ono, die dich darauf hinweisen, wo du schneller fahren darfst, weil du nicht erwischt wirst. Und wenn die Autos dann dazwischen fahren, zwischen dem autonomen Fahren, sind wir ja immer noch nicht sicher.
Ich glaube, wenn die meisten tatsächlich so gelenkt werden, dass das Tempo sich reduziert, dann die anderen werden sich anpassen müssen. Und manchmal geht der Wechsel ja auch schneller, als man glaubt. Also das war beim Smartphone genauso, das war ja noch vor 3 Jahren. Jetzt kommt uns das vor, als wenn es gar keine Zeit ohne Smartphone je gegeben hat. Wir können uns gar keinen Menschen mehr vorstellen ohne. Das ging, das waren jetzt weniger als 10 Jahre. Also manche Sachen funktionieren da doch extrem schnell.
Vor allem, wenn ich mir jetzt, also jetzt, ich freunde mich jetzt immer mehr mit diesen autonomen Gedanken, zum Beispiel autonome Taxen oder Kleinbusse. Ich muss ja nicht mal, also das muss ja nicht mal mir gehören. Wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt die letzten Tage irgendwie mit dem Zug gefahren, musste aber die 3,3 Kilometer jetzt zum Bahnhof irgendwie hin, wollte nicht Radfahren, bin gelaufen. Wenn da jetzt so ein autonomer Bus hin und her, so ein Shuttle, den ich nicht mal anrufen muss, weil auf dem Dorf musst du leider ein Taxi eine Stunde vorher anrufen, wenn du damit fahren möchtest. Das wäre schon cool. Und dann fährt er wieder zurück, fährt den nächsten hin und her.
Genau. Also genau so stelle ich mir das vor. Also so wird es kommen. 5 bis 10 Jahre.
Ja, ich hänge noch mal eine Null ran, aber
auf jeden Fall, ich glaube an meine positive Zukunftsvision.
Ja, ich möchte da auch dran glauben. Lass uns gemeinsam dran glauben, in 5 bis 15 Jahren, da sehen wir uns alle in autonomen Taxen.
Nicht 15.
Okay, in 5 Jahren.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Also beim letzten Mal haben wir ja gesagt, wie viele und was für Jobs wir alle zu vergeben haben. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Bewerbungen. Das läuft so langsam an. Wir haben ja noch gar nicht die Kampagne gestartet, aber vielleicht reden wir hier mal darüber, was wir auch dringend suchen, ist ja der Werkstattleiter. Können wir mal ein bisschen darüber reden, was der so machen muss und wer das sein soll?
Ja, gerne. Also mich würde dann tatsächlich mal interessieren und wahrscheinlich auch die Hörer da draußen. Werkstattleiter klingt erstmal nach super viel Verantwortung und super viel Know-how. Muss ich dafür ausgebildete Zweiradmechatroniker oder Mechatronikerin sein? Muss ich einen Meister haben? Was wird da denn gefordert, um diesen Job überhaupt auszuüben?
Also wichtig ist schon mal, finde ich, dass du gesagt hast, Zweiradmechatroniker, Mechatronikerin oder Mechatroniker. Ja, wir suchen männlich, weiblich, divers, ist ja klar. Also das ist ja bei allen Stellen Beschreibungen, die wir ausloben, natürlich selbstverständlich. Und was muss so eine Werkstattleiterin oder ein Werkstattleiter können? Das ist ja eine gute Frage. Ich weiß von Werkstattleitern aus anderen Geschäften, dass sie zum Beispiel gar keine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker haben.
Okay, das heißt, sie übernehmen wirklich nur die Führungsaufgaben, Teamleitung, alles Organisatorische drumherum.
Ja, also bei uns war es bisher immer so, dass der Werkstattleiter auch eine Ausbildung zum Mechatroniker hatte und natürlich tief in der Materie drin steckte. Deswegen konnte er dann auch viel Sachen bestellen, Fehler besser analysieren. Aber ein Werkstattleiter könnte auch darin bestehen, dass er sagt, ich übernehme die Führung der Mannschaft, ich versuche die Aufträge zu organisieren, die Reparaturannahme macht aber für mich jemand anders, also das Technische macht jemand anders, die Fehlerbeschreibung und Fehleranalyse macht jemand anders und ich organisiere einfach alles darum, dass sich meine Mechaniker und Mechanikerinnen in der Werkstatt wohlfühlen, dass sie Aufträge haben, dass die durcharbeiten können, dass die keinen Leerlauf haben, dass die genügend Pausen machen. Ich organisiere alles für die, damit es reibungslos klappt. Das ist die Hauptaufgabe einer Werkstattleitung.
Okay, ich finde, das nimmt ja schon mal so ein bisschen Druck. Also wenn man jetzt vielleicht im letzten Podcast dachte, oh, Werkstattleitung, da muss ich ja total qualifiziert sein und ich habe ja gar keinen Meister oder ich habe nicht die abgeschlossene Ausbildung zum Zweiradmechatroniker. Dafür bin ich aber, keine Ahnung, Elektriker oder Elektrikerin. Aber jetzt, was du so sagst, das öffnet ja Tore, also Türen und Tore für viele.
Ja, ich glaube, da ist durchaus auch möglich, dass man als Quereinsteiger reinkam, wenn man Personalführung vielleicht schon mal gemacht hat oder wenn man sehr gut im Kundenkontakt ist, im Kundengespräch oder Reklamationen gut bearbeiten kann. Es gibt so viele Aufgabenfelder, die der Werkstattleiter bespielt. Man kann auch nicht in jedem schon perfekt sein. Den Rest kann man bei uns dann ja auch lernen.
Ja, das ist, finde ich, auch total das Charmante an der ganzen Sache, weil ich finde, gerade in der Werkstatt, das sehen wir ja in unserem Team, wie viele Quereinsteiger wir auch dabei haben.
Ja, und du kannst natürlich, also wir suchen natürlich auch Mechaniker oder Mechanikerinnen, die den Job als Werkstattleiter machen wollen. Wenn du sagst, Mensch, ja, das habe ich gelernt, ich bin da auch drin, aber mir gefällt es mit den schmutzigen Händen nicht mehr oder ich will eigentlich gar nicht mehr mit den Händen arbeiten, ich will mehr mit dem Kopf arbeiten, dann ist das vielleicht auch die Möglichkeit umzusteigen. Aber wenn du sagst, ich komme aus einem anderen Beruf und will meine Kompetenzen einfach für das Gute, fürs Fahrrad, für die Verkehrswende einsetzen, dann bist du vielleicht auch richtig. Also Einsteiger von der Seite, gerne willkommen.
Ja, also herzlich willkommen. Wir haben ja schon ganz oft gesagt, geht auf unsere Landingpage, bewerbt euch und das Bewerben funktioniert ja wirklich einfach. Also ganz oft höre ich, ja, wo ist denn der Haken dran oder ich mochte das jetzt nicht da eintragen, weil ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt. Nein, das ist wirklich so einfach.
Ja, du brauchst nur das Kontaktformular ausfüllen und da brauchst du eigentlich nur Namen und E-Mail-Adresse reintragen und dann läuft der Rest schon. Klar kannst du mehr schreiben, musst du aber nicht. Und geh mal auf die Landingpages. Die sind wirklich so schön, dass ich schon überlegt habe, mich hier zu bewerben. Aber kann ich gar nicht.
Vielen Dank für die Blumen. Sag doch mal ganz kurz, warum haben wir das denn so gemacht? Also gibt's da einen Background zu?
Ja, wir wollen es ja einfach halten. Also früher hatte ich den Anspruch, dass jeder sich mit einem Lebenslauf und einer Bewerbung per PDF bewerben soll. Dann habe ich festgestellt, dass es zum Beispiel Mechaniker gab, die wussten gar nicht, PDF, wie kann ich das erstellen? Und ich habe gesagt, das ist doch der erste Test, um zu gucken, wie computeraffin die Leute sind und ob die überhaupt in unser Team passen. Dann habe ich aber auch festgestellt, dass die gar nicht so computeraffin sein müssen, wenn sie Fahrräder reparieren. Also ist ja vielleicht gar nicht wichtig. Es gibt bei uns ganz viele Jobs, wo das gar nicht wichtig ist. Deswegen haben wir die Hürde, sich bei uns zu bewerben, jetzt absolut minimiert. Du musst wirklich nur einfach deinen Kontakt eintragen und dann kommen wir ins Gespräch und dann werden wir schon sehen, wie es geht und wie es passt.
Und ich finde es ja gerade gut, wenn man vielleicht einfach nur so ganz tief unten irgendwo in der Schublade mit dem Gedanken mal gespielt hat, im jetzigen Job vielleicht nicht glücklich zu sein, Tapetenwechsel zu wünschen und du hast vielleicht gar keine aktuellen Bewerbungsunterlagen und dann ist die Hürde einfach so hoch zu sagen, jetzt mache ich alles neu, als zu sagen, okay, ich habe mal eben Kontaktformular, das probiere ich jetzt mal aus.
Genau, und dann reden wir.
Genau, also jetzt Jahresstart, der perfekte Zeitpunkt, wenn du darüber nachdenkst und wenn es in der letzten Schublade ist, irgendwie was zu verändern oder du kennst jemanden, der oder die unglücklich ist und Bock hat auf so einen Job in der Fahrradbranche, dann reicht das ruhig weiter, zeig den Leuten den Link und wir freuen uns, viele von euch kennenzulernen.
Velominati, die goldenen Regeln des Radsports diskutiert.
Marlene, du hast mir verraten, dass das eine Regel ist, die du hier bei uns im Laden gelernt hast. Und die steht hier auch im Regelbuch. Welche ist das denn?
Ja, das ist die Regel 26. Mach dein Rad fotogen. Also ich glaube, das war das erste Fettnäpfchen, in das ich hier getreten bin.
Du hast als Marketing-Chefin angefangen und hast wolltest Fahrräder fotografieren und dann hast du sie irgendwie fotografiert, oder?
Ja, also ich habe die natürlich so falsch fotografiert, wie man sie nur fotografieren kann. Also die nicht auf der Seite, wo das Kettenblatt ist, sondern die andere Seite. Pedale kreuz und quer nach unten gestellt, der Lenker eingeschlagen. Also ich glaube, schlechter kann man ein Fahrrad nicht fotografieren.
Also wir müssen ja mal betonen, dass du eine sehr gute Fotografin bist und du hast ja nichts an deiner Kamera falsch gemacht, sondern du hast nur das Objekt falsch ausgerichtet, oder?
Genau, ich habe vorher noch nie ein Fahrrad fotografiert.
Ja, da gehört ein bisschen was zu. Also es ist ganz leicht, dass aus Versehen Vorder- und Hinterrad zum Beispiel unterschiedlich groß aussehen, wenn man irgendwie einen falschen Winkel wählt. Das finde ich auch zum Beispiel schlecht. Aber es gibt ja in diesem Regelbuch auch noch andere Regeln.
Genau. Also
oder die Regel ist ein bisschen genauer sogar noch.
Genau, also wenn du dein Fahrrad fotografierst, hübsch, ne, sollte das sorgfältig aussehen auf der Kamera. Dafür stehen so ein paar Parameter fest, die nicht diskutierbar sind laut diesem Buch. Und zwar, dass die Ventile auf 6 Uhr stehen, ist eine Sache. Die Kurbel nie exakt in der Waage oder senkrecht steht. Und, naja, im eigenen Ermessen liegt dann sowas wie, dass man die Kette auf dem großen Blatt zu halten hat, keine Bidons in den Trinkflaschenhaltern sind.
Keine Flaschen in den Flaschenhaltern. Also eigenes Ermessen, dass die Kette nicht auf dem großen Kettenblatt ist. Also mag ja sein, dass es hier drin steht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mein Rennrad fotografieren würde, wenn die Kette auf dem kleinen Kettenblatt ist.
Nee, hast ja nichts in den Beinen.
Genau. Also ein Fahrrad sollte natürlich schon hübsch aussehen, das finde ich auch. Und nie die Kurbel senkrecht oder waagerecht, das erklärt sich auch eigentlich von alleine. Die Flaschenhalter nicht bestückt, ja, da kann man vielleicht so oder so sehen. Aber es ist natürlich viel schöner, das Fahrrad, wenn die Flaschenhalter nicht mit Flaschen bestückt sind. Also von daher, und die Ventile auf 6 Uhr, ist ja eh klar, oder?
Okay, also das wäre jetzt für mich so gar nicht klar. Das mit dem großen Kettenblatt schon eher. Und das mit der Waage, da hatte ich tatsächlich immer gedacht, es muss genau in der Waage stehen. Aber du hast es mir gerade erklärt, dann verschwindet die Kurbel meistens hinter der hinteren Strebe.
Also entweder verschwindet sie hinter der Kettenstrebe, also die Kurbel auf der linken Seite verschwindet dann eventuell hinter der Kettenstrebe. Oder waagerecht geht natürlich auch, dass die Kettenstrebe hinter der Kurbel verschwindet. Das ist ja noch schlimmer dann.
Ja.
Also so ja, was kannst du mit dieser Regel anfangen? Du kannst natürlich, falls du mal dein Fahrrad fotografierst, falls du es verkaufen willst, falls du es anbieten willst oder dir irgendwie ein schönes Foto mal irgendwo hinstellen möchtest, wenn du dein Fahrrad liebst und das immer sehen möchtest, dann kannst du dich an die Regel halten und ich kann dir versprechen, wenn du dich an die Regeln hältst, wird das Foto von dem Rad auf jeden Fall schöner.
Das kann ich bestätigen.
Das Fahrrad-Highlight der Episode, präsentiert von Rad und Tour.
Ich glaube, das wird ein richtig trendiges Jahr, Fahrrad fürs nächste Jahr, Merlin.
Wovon erzählst du uns jetzt?
Vom Amant, also vom Amant 5.2, also auch die anderen, aber das Amant 5.2, das finde ich deswegen sehr interessant, weil es noch eine interessante Preisgruppe ist, ein Lifestyle-Rad. Das sieht ein bisschen aus wie das Esimeto. Also wenn du unseren Podcast verfolgst, wenn du uns bei YouTube folgst, dann hast du ja die Videos über das Esimeto gesehen. Wir waren ja bei Stevens eingeladen, sind mit dem Esimeto durch Hamburg gefahren und wir hatten wirklich viel Spaß. Erinnerst du dich, Merlin?
Oh ja, da erinnere ich mich sehr gut dran. Also es war eine sensationelle Testveranstaltung und das Esimeto selber fand ich auch sehr komfortabel und gut zu fahren.
Und genau so ist das Amant, nur das Ganze jetzt ohne Motor. Also für alle, die sagen, ja Mensch, mit dem E-Bike, ich brauche das für die Stadt nicht, aber dieses E-Simeto ist echt ein cooles Rad. So cool ist das Amant 5.2 auch.
Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus oder hat so ein bisschen vom Feeling was von einem fancy Hollandrad, nur in gut.
Genau, also bessere Sitzposition als beim Hollandrad, also so, dass man da auch wirklich mitfahren kann, also auch vorwärts kommt. Die Reifen, die Räder sind wie beim E-Simeto, 27,5 Zoll, ein bisschen breiter, also perfekt für die Stadt, für Radwege, für Bordsteinkanten, für Kopfsteinpflaster. Kannst es mit weniger Luft fahren, kannst dann überall rüberrollen. Du hast einen Gepäckträger vorne und du hast einen Gepäckträger hinten, alles schon serienmäßig dran. Und das Licht vorne am Schutzblech so montiert, dass du deinen Straßenraum wirklich gut ausleuchten kannst. Also wirklich ganz, ganz viele Punkte, die für so ein Stadtrad oder auch für ein Rad für ein bisschen längere Touren ziemlich perfekt sind.
Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Rad. Und wir waren ja auch bei Stevens auf der Hausmesse. Wir haben genau das Rad auch nochmal in einem Video, wo wir dir das ganz genau zeigen und dir ein bisschen was dazu erzählen. Also wenn du uns noch nicht auf YouTube folgst, dann mach das am besten jetzt. Da findest du nämlich auch das Video zum Fahrrad.
Genau, das ist die eine Sache und da muss ich aber beim Amant noch was erwähnen. Also es gibt es mit einem tiefen Einstieg, es gibt es mit High-Tube, also mit einem Oberrohr oben und es gibt es auch mit einem Low-Tube, mit einem so leicht schräg nach hinten unten verlaufenden Rohr. Da ist wirklich eine Rahmenform bei, die für dich perfekt ist. Das ist schon mal eine Sache. Und das zweite ist, wir sagen ja immer, komm zu uns, lass dich vermessen und dann kannst du die Probefahrt mit dem perfekt eingestellten Fahrrad machen. Das trifft natürlich auch für dieses Fahrrad zu, aber bei diesem Rad ist auch eine Besonderheit. Wir werden das 2026 in der Fahrradvermietung anbieten.
Das ist ein sehr stylisches Rad für eine sehr coole Fahrradvermietung.
Das finde ich auch. Und wenn du sagst, ja, willst auch im Urlaub den richtigen Style haben oder du willst einfach mal so ein Fahrrad eine Woche Probe fahren, dann kannst du das gerne in der Fahrradvermietung mieten. Ich denke mal, ab Januar 2026 sind die dann spätestens buchbar bei uns, die Räder. Mit Körben vorne, hinten und allem Zubehör, was du dir wünschen kannst. Also auch für die Fahrradvermietung mit Sicherheit ein super interessantes Rad, einfach mal um richtig cool durch Cuxhaven zu cruisen.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
So, du hast dir jetzt ja schon ein Ziel ausgesucht, was du dir vornimmst, aber vielleicht hast du auch die Idee, dass du ein paar Events ansteuerst dieses Jahr, also dass du auf irgendwelchen Events fahren willst oder mitfahren willst. Da gibt es ja einiges, oder Marlene?
Genau, wir haben dir schon von unseren Events erzählt, aber die sollen beim nächsten Mal gar nicht so im Fokus stehen, sondern vielmehr das, was darum herum noch passiert.
Und da fragen wir mal ein paar Leute, die da schon mitgefahren sind, wie das so war, was das Tolle daran ist und vielleicht ist das eine oder andere Highlight-Event für dich ja dabei und du kannst dir das schon mal im Kalender eintragen.
Stau auf der Straße, nichts geht mehr voran. Alle hupen laut, ich trete einfach an. Regen oder Sonne, Wind von vorn. Mein Rad hält mich fit und das Leben geht nach vorn. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, kein Problem ist zu groß, wir finden die Bewegung. Cycling is always the answer. You see, zwei Räder, ein Lächeln, that's the key. Yeah, yo, that's the key. Kein Parkplatz weit und breit in Sicht, doch mein Rad braucht das alles nicht. Ob lieber Krach oder Frust im Büro, ein kleiner Tritt und schon geht's los. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, kein Problem ist zu groß. Wir finden die Bewegung, Cycling is always the answer. You know, mit jedem Kilometer wächst unser Flow. Wer schiebt, der singt und wer singt, der gewinnt. Die Welt wird leichter, Pedal und Pedal. Und plötzlich ist alles gar nicht mehr so fatal. Let's ride together, right to the end. Cycling is always the answer.
ride together right to the-